Es war 10. oder 9. November 2007. Es gab großen Jubel unter vielen im Land, in den USA, wo ich aufgewachsen bin, meine Frau aufgewachsen bin. Ein neuer Präsident wurde ausgewählt. Und viele haben sich so gefreut. Der Barack Obama war erster amerikanischer Präsident ausgewählt. Und viele, viele haben sich gefreut. Es war schon ein schöner Tag zu sehen, dass eine schwarze Amerikaner so ausgewählt werden könnte. Egal wo man ist in der politischen Spektrum, war das eine Freude für vielen. Aber vielen haben so gesagt auf den Nachrichten: Der neue Präsident, jetzt wird's alles gut. Jetzt werde ich ein Haus von bekommen. Er schenkt mir ein Haus, Herr Obama. Ein anderer, er schenkt mir ein neues Auto. Und so war die Rede. 8 Jahre später, ich würde gern wissen, ob diese Leute ihren Wunsch bekommen haben. Ich verzweifle mich. Vor allem, dass der Präsident selbst das Haus geschenkt hatte. Aber was interessant ist und was durch die Geschichte durch der Fall ist, ist, dass wir als Menschen unser Vertrauen auf diesen Menschen bringen, setzen. Und wir denken, mit dem oder mit ihr wird's jetzt alles gut. So war es auch in Israel. Ich möchte heute Morgen der Prophet Jesaja aufschlagen. Jesaja, manche von den Propheten sind schwieriger zu finden, aber Jesaja ist nicht so schwer, weil er 66 Kapitel hat. Und dadurch hat er absichtlich so gemacht, dass wir ihn finden. Nee, nicht persönlich, das war von dem Herrn so gewünscht. Aber 66 Kapitel in diesem Buch, aber wir werden heute nur den sechsten aufschlagen. Seit Salomo hat Juda, dieses südliche Königreich, kein so guter König gehabt wie der Josia. Er war ein begabter Verwalter in Israel. Er war ein fähiger Feldherr. War auch sehr erfinderisch, hat riesige Maschinen auf den Türmen ganz hoch auf die Mauerwerke installiert, die Steine und Pfeile schießen können. Er war ein ganz erfolgreicher Politiker. Unter seiner Herrschaft ist Juda in jeder Hinsicht gewachsen und hat sich entwickelt. Er war erfolgreich. Und in so einem Lager sind das Volk auch so, haben auch die Einstellung gehabt, auf diesem können wir uns verlassen. In Kapitel 1 bis 5 von dem Prophet Jesaja spricht er aber von dem Lager in Israel, der geistlichen Einstellung. Weil das Buch selbst hat das folgende Thema: Vertrauen. Vertrauen ist das Hauptthema in diesem Buch. Und zwar: Vertrau auf dem Heiligen Israels allein, weil er allein dein Heil ist. Vertrau auf den Heiligen Israels allein, weil er allein dein Heil ist. In den ersten Kapiteln dann sehen, wie Israel ihre Vertrauen auf anderen gesetzt hatten. Und jetzt kommt in Kapitel 5 die schlechte Nachricht. Die Assyrer werden kommen. Sie werden das Land angreifen. Ich werde handeln. Nun, das war sicherlich eine beunruhigende Botschaft zu hören. Und es gibt ein großes Problem wenn du die ersten 5 Kapitel liest, liest du nicht nur von den Untreuen in Israel und ihrem ungehorsamen Weg, sondern du hörst auch von Gottes Verheißung, dass Israel noch eine Zukunft hat. Dass Israel, dieses Volk, dieses sündhafte Volk, eines Tages ein heiliges Volk sein wird. Und dass alle Nationen kommen werden und von dort Gott erfahren werden. Das ist auch in dem ersten Kapitel. Nun ist die Frage, wie kann Israel, dieses sündhafte Volk, sowas eines Tages tun können? Die Antwort, die Lösung, finden wir in Kapitel 6. Gott wird mit Israel handeln. Jesaja selbst war persönlich natürlich auch erschütternd, was die Zukunft hält. Was machen wir denn, wenn wir nicht unsere Probleme lösen können? Gott sagt, dass Israel eine Zukunft hat. Sollte gut sein, aber kommt nur die Assyrer und werden uns angreifen. Das wird nicht gut. Die einzige Lösung, das Einzige, das wir tun können, wenn wir so in der Lage sind, ist in die Gegenwart Gottes zu kommen. Der Kapitel 6, 6. Kapitel, dann ist so wie ein Scharnier und zeigt uns und bringt Jesaja selbst und als Bild für das ganze Volk auch die Lösung zu ihrem Problem. Sie müssen den Heiligen Israels begegnen. Ich sage den Heiligen Israels, weil das ist das Lieblingsbegriff, Lieblingsname, ein von denen, die Jesaja verwendet. Nur 6-mal findet es in der ganzen Bibel statt, aber mehrmals in Jesaja. Höchstwahrscheinlich wegen dieser Begegnung. Ich möchte dieses vorlesen. Kapitel 6, in die erste Verse. Im Todesjahr des Königs Josia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder vor ihnen hatten 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße, und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Scharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog eine Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Diese bewegende Begebenheit beginnt mit einer erschütternden Nachricht. In dieser Stelle sagte er im Todesjahr des Königs Josia. Josia, wie gesagt, war ein erfolgreicher König. Aber in diesem Jahr ist er gestorben. Und zwar nicht nur von einem normalen, auf natürliche Weise, sondern 1. Chronik sagt uns, dass diesem erfolgreichen König, weil er erfolgreich gewesen ist und dadurch stolz geworden ist, hochmütig geworden ist, hat verderblich gehandelt und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf die Räucheraltar zu räuchern. Und so kam, weil die Priester ihm ermahnt hatten, geh weg, geh raus von dem Tempel. Und in seine Wut, in dem Moment, kam der Aussatz auf ihn. Und an mancher Stelle in dem Neuen Alten Testament, wie die Miriam, hat sie Aussatz bekommen, aber ist dann nach 7 Tagen geheilt worden. Aber für die Uzia war es nicht der Fall gewesen. Er ist von Aussatz dann gestorben. Könnt ihr euch vorstellen, so viel Vertrauen auf einen König zu haben und dann sowas, so ein tragisches Ende. In dem Jahr, als sie jetzt ein neuer König erwartet hatten, neue Macht, neue Regeln, neue Art und Weise, in diesem erschütternde Zeit hat er den Herrn gesehen. Diese Begegnung mit dem Herrn wird ihm nicht unverändert hinterlassen. Diese Begegnung mit dem Herrn war einerseits furchtbar, aber diese Begegnung war absolut notwendig. Und war absolut richtig. Und etwas, das sein Leben änderte. Es sagte, er sah den Herrn. Nun, unter den Juden, auch in der Schrift selbst, wird gesagt, niemand, Gott sagt selbst, niemand kann mein Angesicht sehen und überleben. Aber Gott hat dann Mose gesagt, wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in der Felskluft stellen, meine Hand über dir halten, dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir her sehen. Gott hat sich oder hat Mose von sich selbst geschont, damit er nicht stirbt. Dem Herrn zu sehen, auch hinter ihm zu sehen, auch wenn er seine Hand drauf hat, ist etwas erschütternd, etwas ganz, einerseits ganz furchtbar, weil er der große Gott ist, der König aller Königen. Aber Gott hat Jesaja ihm sehen lassen. Wir sehen, mitten in dieser ganz bewegende Geschichte, die ganz bewegende Vision, sehen wir Gottes Gnade. Er wollte ihm sich sehen lassen. Und das war ganz notwendig für Jesaja. Er sah den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Er sah der große Gott des Souveränen, der König. Es ist interessant, wenn du Jesaja durchliest, vermeidet er dieses Wort König, Melech, wenn er über den menschlichen König spricht. Er spricht von König, er hält das besonders als ein besonderer Begriff für den Heiligen. Er sah den König hoch erhaben auf einem Thron. Er ist der absolute Oberherr. Er ist der absolute große Macht. Er saß auf dem Thron. Heutzutage denken wir an Könige, wir denken eher wie ein Symbol für ein Land, wie in Großbritannien. Aber derzeit ein König, auch ein menschlicher König, auf seinem Thron Hattest du Angst gehabt? Durftest du ihn eigentlich nicht ansprechen, bis du angesprochen wurdest? Er war der König. Wir denken an Esther, der vor dem König gekommen ist, ihr Ehemann, und um sie ihr Leben gefürchtet hatte, weil sie wusste, sie wurde nicht eingeladen. Hier sitzt nicht den König über den Syrern oder den Medo-Persern oder Babylonien, sondern der König, der die Erde auf seine Schimmel hatte. Er beschreibt, was er gesehen hatte, in groben Worte. Es heißt, seine Gewandes füllten den Tempel, die Säume seines Gewandes. Wir denken, ich habe immer gedacht, es spricht von also sein Gewand selbst, ne? Also es hat die ganze. Aber eigentlich, wenn du überlegst, dass du der herrliche, große König aller Könige vor ihm stehst, dann siehst du nur grob und du siehst nur seine Gewände, sein Gewand. Aber eigentlich, er spricht von seiner ganzen Herrlichkeit, der die ganze erfüllt hatte. Es gab andere Wesen im Raum, die Seraphim. Das Wort selbst bedeutet Brennenden. Und diese Seraphim, diese andere Schöpfungen, haben diese 6 Flügel. Und dadurch sehen wir dann diese wichtige Eigenschaft Gottes. Weil diese haben die einzige Aufgabe, ihre einzige Aufgabe ist es, dem Herrn in seiner Herrlichkeit zu loben. Heilig, heilig, heilig ist den Herrn. Und mit ihren Flügeln ihr Gesicht abdecken. Ihre Füße, oder könnte man sagen, den ganzen Körper bedecken. Und mit 2 haben sie geflogen und haben sie den Herrn gelobt. Ihr ganzes Wesen, ihr ganzen Leib, alle ihr Glieder waren nur eingesetzt, um ihren Schöpfer, den König des Universums, zu preisen. Und diese Trihagion, heilig, heilig, heilig ist der Herr, zu sprechen. Höchstwahrscheinlich so antiphonisch, eins zu den anderen und zurück zu den anderen. Und so war sie ständig beim Herrn loben. Aber selbst diese reine Schöpfungen, diese heilige Schöpfungen, diese Seraphim, mussten ihr Gesichten bedecken von der Herrlichkeit des Königs des Universums. Aber als sie heilig, heilig, heilig besprochen haben, denken wir an das Wort heilig. Was bedeutet das eigentlich? Wir denken an Gott ist heilig. Ich denke im Grunde genommen, Gott ist heilig, er ist sinnlos, er ist ohne Sünde. Und das stimmt, es gehört dazu. Aber es ist viel mehr als das. Das ist nur ein kleines Bruchteil. Was bedeutet das, dass Gott heilig ist? Was bedeutet das, dass er den Heiligen Israels ist? Er spricht eigentlich von seinem einzigartigen Artigkeit. Er ist unnachahmlich. Er ist komplett anders. Das Wort heilig, er spricht von alle seine Eigenschaften, er ist ganz anders. Von seinem Wissen, was weiß Gott? Er weiß alles. Er ist anders als andere Menschen. Er ist allwissend. Wie viel kann Gott wirklich tun? Wie mächtig ist er eigentlich? Er ist ganz anders. Er ist allmächtig. Er hat alle Macht. Gott ist einfach in eine Kategorie für sich. Allein. Er ist heilig. Auch ohne Sünde. ohne Fehlern, ohne Betrug oder Hinterlist. Etwas Interessantes, wenn du an die Götter von der Zeit denkst, auch heute, auf den heidnischen Göttern zu der Zeit. Das, was dieses Gott anders aussondert von den anderen Göttern, ist nicht unbedingt nur seine Gesetze, was wir in der Bibel finden. Es gibt viele von den Gesetzen, nicht alle, aber einige von den Gesetzen, die auch unter anderen Heiden genannt sind. Hammurabi zum Beispiel ist ganz bekannt. Seine Gesetze, die ähnlich waren wie Israels. Israels waren natürlich für sich, war besonders, aber vielen waren ähnlich von den Gesetzen. Aber was wirklich Gott von dem anderen Götter aussonderte, war seine Einstellung zu seinem Gesetz. Seine Einstellung zu dem moralischen Verhalten des Menschen. Das macht ihm in eine Kategorie für sich. Das hat ihn wirklich unter den Göttern zu der Zeit wirklich ausgesondert, weil er meinte, diese Gesetze sind ein Ausdruck von meinem Charakter. Sie sind, wie ich bin. Deswegen, wenn du den 3. Mose liest, er spricht von den Gesetzen, er beschreibt die verschiedenen Gesetze und er sagte, tu das, weil ich der Herr oder Gott bin, weil ich heilig bin. Tu das, weil ich heilig bin. Es drückt aus, schon in der Zeit Mose, seine Heiligkeit. Er ist einzigartig. Er ist der alleinstehende Gott. Er ist heilig. Nun, wenn wir an die Heiligkeit Gottes denken, wenn wir das wirklich betrachten, dann denken wir alle, Mensch, das kann ich nicht erreichen. Das schaffe ich nicht. Das ist so, wenn man so in einem Tiergarten steht und durch den Glas, man sieht so einen Löwe, einen Tiger. Man denkt, boah, gefährliches Wesen, gefährliches Tier. Gut, dass er hinter dem Glas steht. Es war 2007, es war Weihnachten. Und drei Jungs, ja, junge Erwachsene, ein oder zwei mindestens waren betrunken, waren in einem Tiergarten kurz vor dem Schluss. Und sie waren gegenüber von einem Tiger. Und angeblich, anscheinend, hatten sie den Tiger provoziert. Und der Tiger in seiner Wut hat einen Weg gefunden, rauszuklettern, über die Wand, die Schutzwand, und ist auf denen zugekommen. Hat einen davon getötet, die anderen zwei schwer verletzt. Er hat die gefunden in dem Tierpark. Sie sind weggeflohen, zwei, er hat den gefunden. Solche Tiere sind gefährlich. Der C.S. Lewis, englischer Autor, hatte über ein Symbol von Jesus, so wie ein Löwe, hat in einem von seinen Büchern geschrieben, hat eine gefragt, ist dieser Löwe, sind wir von ihm sicher? Und sagt die anderen, sicher? Natürlich nicht. Aber er ist gut. Der Unterschied ist, dieser Löwe ist gefährlich. Er ist der Heilige Israel. Aber er ist gut. Der Seraphim spricht von seiner Heiligkeit. Heilig, heilig ist der Herr. Die ganzen, und dann denken wir, schön, seine Heiligkeit in seinem Tempel, in seiner Gegenwart. Aber da kann es bleiben. Seine Heiligkeit kann da bleiben, in den Käfig. Aber er sagte, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Die ganze Erde ist erfüllt mit dem Gegenwart des Heiligen. Wir begegnen diesem Heiligen. Und wir, denke ich, sympathisch mit dem Mitleid, mit dem Jesaja haben, weil seine Reaktion auf die Begegnung zu dem Heiligen Gottes ist, wie wir reagieren würden. Er sagte: Wehe mir, ich bin verloren. Es ist, als ob auf einmal er vorher in einem dunklen Raum auf einmal ein ganz blendendes Licht auf ihm angeschaltet wurde. Gestern Abend hatte ich den zwei Kleinen am Schoß, auf dem Schoß und habe ein Buch gelesen, den Philipp und der Silas. Und muss aufpassen, Beispiele von den Kindern zu nehmen, aber Philipp noch 3 ist, ich denke, er wird mich ja verzeihen dafür eines Tages. Wir saßen da und auf einmal zeigte mir seine Hand und es war total grün. Also, was ist das denn? Oh, keine Ahnung, hat er gesagt, ne? Okay, dann habe ich die andere Hand genauso grün. Sein Barfuß auch. Was hast du angestellt? So gingen wir in die Badewanne. Er hat diese Badefarbe-Tabletten erwischt. Und ich weiß nicht, wie er Dinge ausdenkt, aber er hat die so aufgelöst in der Dusche, vor allem so, und es ist so überall, und dann hat er angeblich dann so das eine von denen zerstückelt in dem Teppich, ne, oder den kleinen Teppich, und den, ja, voll blaue Farbe. Und so stehen wir. Wir sind in einem dunklen Raum. Wir merken nicht die Farben. Ist alles gut. Alles in Ordnung. Wir essen mit dem dreckigen Händen. Alles gut. Und auf einmal kommt das Licht an. Und dann sehen wir. So war es für Jesaja. So war es von Natur aus. Er hat das nicht selber ausdenken müssen oder von sich selbst so hochbringen müssen. Es war einfach klar. Ich bin unrein. Die Bibel sagt nicht, was seine Unreinheit war. Aber ich denke nicht, dass er ein großer Sünder war. Er hat einfach die Heiligkeit Gottes ins Auge geschaut. Und in dem Moment war er fertig. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, den Herrn der Armeen gesehen. Ich habe Jahwe gesehen. Gott zu sehen ist eine ernste Sache. Wir leben in einer Gesellschaft, auch unter Christen, wo Gott klein gemacht wird. Weil Gott in kleinen Buchstaben geschrieben wird, meine ich im geistlichen Sinn. Wo Gott, eine Zeit, wenn wir Gott begegnen können, als Vision, so quasi ein Traum, während man einfach rasiert. Ja, Gott gesehen. Gott müssen wir, wie Gott es, wie er hier beschreibt, sich beschreibt, müssen wir auch so sehen als der Heiligen Israels. Gott ist auch gnädig. Gott ist auch voller Liebe. Gott kennt die Haare auf den Kopf, aber Gott ist heilig. Und das müssen wir behalten. Müssen wir so groß machen, wie Gott in seinem Wort es macht. Diese Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Hast du Gott so begegnet? Hast du wirklich verstanden, wie heilig er ist und wie du voller Sünde bist? Für diese Jesaja war es absolut notwendig, um für den Herrn dienen zu können. Habakuk Kapitel 1 sagt es zu Gott: Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Das ist der gleiche Gott. Und wenn wir zu diesem Punkt kommen, wo wir wirklich unsere Unreinheit sehen, was gesund ist, wenn wir wirklich bereit sind zuzustehen, dass wir böse sind, dann kommt Gott noch. Und Gott bringt uns die Lösung. Die Lösung finden wir nur in Gott. Er sandte einen von seinem Seraphim zu ihm mit dieser glühende Kohle und hat ihm gereinigt. Deine Schuld ist gewichen, deine Sünde gesühnt. Gott ist heilig und nur der heilige Gott kann die Versöhnung bringen. Jede Religion versucht, diese Versöhnung mit Gott selbst herzustellen. Selbst zu schaffen. Aber die Versöhnung kommt nur von dem Heiligen selbst. Und er hat ihm geheilt. Er hat ihm gereinigt. Du kommst vor diesem heiligen Gott. Du sitzt hier heute. Du hörst von seiner Heiligkeit. Du bist auch erschütternd. Aber die Lösung ist selbst auch in dem Heiligen, in dem Gleichen. Du musst mit ihm versöhnt werden. Du musst die Reinigung deines Schuldes erfahren. Die Bibel sagt, dass diesem heiligen Gott der Gleiche ist, der Mensch geworden ist. Johannes Evangelium spricht er von der Tatsache, also es gibt das Hinweis, dass Jesaja die Herrlichkeit Jesu gesehen hatte. In diesem hocherhabenen Gott hat sich so erniedrigt, ist zu diesem verfluchten Welt gekommen, hat gelebt, hat gelitten, hat die Krankheiten der Welt auf sich genommen und es letztendlich hat sein Leben für die Menschen gegeben. Er hat sein Leben geopfert. Er hat den Schuld Jesajas auf sich genommen. 600 Jahre später, 700 Jahre später, hat sein Schuld am Kreuz genommen, hat ihn gereinigt, hat ihn geheilt. Unsere Hoffnung finden wir nur durch den Heiligen. Wir müssen auf den Heiligen Israels allein vertrauen. In ihm allein ist Hoffnung. Ich möchte dich fragen, was hältst du von der Heiligkeit des Schöpfers? Wir finden es oft unangenehm und dann möchten wir das ein bisschen sanfter machen. Wir sagen, also das war Alten Testament, aber es ist anders im Neuen Testament. Wirklich? Hat Gott sich geändert? Er ist der gleiche gestern, heute und für ewig. Im Neuen Testament finden wir auch, was heute vorgelesen wurde. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist im Neuen Testament. Worte von Petrus. 1. Korinther 6 spricht Paulus darüber, dass so dieser Sünder sagt, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Wollüstigen, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, noch Trunkenbolde, Lästerer, Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Ihr habt auch so gelebt. Aber ihr seid abgewaschen, geheiligt, gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus. Gott ist immer noch heilig. Und du musst von deinen Sünden abgewaschen werden, gereinigt werden durch den Blut Jesu Christi. Anders geht nicht. Ich möchte euch als Wiedergeborene ansprechen. Wie solltest du als wiedergeborener Christ dieses Kapitel anwenden? Es ist der heilige Gott. Die Bibel in 1. Korinther spricht über Heiligen oder über Gläubigen und nennt uns Heiligen. Er nennt uns Heiligen. Das heißt, wir sind von Gott ausgesondert, besonders zur Seite gestellt für ihn. Wir sind heilig. Paulus hat auch gesagt, ihr seid geheiligt, wenn du unter dem Blut Christi gewaschen wirst. Aber Paulus oder Petrus sagt auch, seid heilig in deinem Wandel. Er hat Heiligen angesprochen und sagt, seid heilig. Wie passt das zusammen? Wir sprechen von zwei wichtigen Konzepten hier. Gott, wenn du Jesus angenommen hast, hat dich geheiligt. Fertig. Vor dem Richterstuhl Christi bist du heilig. Für die Ewigkeit. Aber es gibt auch die Tatsache, dass du im Prozess bist. Es heißt Heiligung. Heiligung. Weil wir merken, leider bin ich noch nicht vollkommen. Mache ich immer noch Fehler. Leider. Täglich. Eine Minute zu den nächsten. Und Gott möchte uns heiligen. Wir müssen, Christen, wir müssen die Gegenwart Gottes suchen. Wir müssen bewusst das haben wollen. Dass wir in seinem Wort lesen, dass sein Wort uns wäscht, dass sein Wort uns reinigt, dass wir immer wieder auf den richtigen Weg kommen. Deswegen das Befehl, seid heilig in deinem ganzen Wandel. Dass wir das lernen, ist dieses Heiligungsprozess. Und diese zwei Polen. Du bist geheiligt. du musst noch geheiligt werden. Bleiben stehen. Und wir lernen. Und wir wachsen. Bist du einen Heiligen? Bist du ein Kind Gottes? Wenn du von der Heiligen Gottes hörst und du Angst hast, hast du noch nicht vielleicht diese Reinigung bekommen? Diese Lösung von deinen Sünden? Denn die Bibel sagt in Römer, rufe den Herrn Jesus an und wirst du gerettet werden. Einfach rufen. Frag ihn. Er möchte dich reinmachen. Wenn du bereit bist, gereinigt zu werden. Und wandel mit dem Herrn. Wandel in seinem Wort. Liest du dieses Buch? Wenn du da sein Wort liest, dann bist du in Kontakt mit dem Heiligen Israels. Und wenn du in seinem Haus kommst, wenn du in der Gemeinde kommst und du eine Predigt hörst und wenn du in Gemeinschaft mit Geschwistern bist, dann bist du auch angesprochen und spricht auch den Heiligen Geist durch deine Geschwister und wächst du in ihm. Seid heilig, wie ich heilig bin. Lass uns die Heiligkeit Gottes ernst nehmen und diese Woche mehr von ihm lernen. Wir wollen beten. Dazu wollen wir aufstehen fürs Gebet. O aller heiligen Gott, große Gott, wir beten dich an. Du bist der Heiligen Israels. Und wir beten dich an als unser Gott. Herr, reine uns nochmal, dass wir vor dir stehen und dass wir mit Freimut vor dir kommen können. Amen.